ZIP FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
ZIP FM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP FM, heute von Radio Dreieckland aus Freiburg mit folgenden Themen. Wer arbeitet in Fukushima? Ein Blick auf die gesundheitliche Lage der Arbeiter in den dahinschmelzenden Atomkraftwerken. Italien ist bereits 1987 aus der Atomenergie ausgestiegen. Berlusconi will das Rad zurückdrehen. Milliardengewinne meldet die Bahn. Wir zeigen, dass die Zahlen nicht der Wirklichkeit entsprechen. Und schließlich kein Aprilscherz. Sächsische Vereine müssen ihre Pressemeldungen nun vorab der Regierung vorlegen. Von den 50 von Fukushima war eine Zeit lang zu hören, doch die sind eine Legende. Eher sind es Tausende solcher Liquidatoren, gemeint sind Arbeiter, die Tag und Nacht in den verstrahlten Atomruinen gegen die Gesetze der Atomphysik ankämpfen. Viele werden ihre Leben verlieren und ob ihre Arbeit überhaupt Erfolg haben kann, steht in den Sternen. Ihre Arbeitsbedingungen sind extrem schlecht, zu wenig Schutzausrüstung, zu wenig Nahrung, meist nur eine Flasche Wasser bei unmenschlichen Temperaturen, zu wenig Informationen, so die Vorwürfe gegen die Betreibergesellschaft TEPCO. In Tschernobyl vor 25 Jahren war die Lage ähnlich aussichtslos. Das renommierte Otto-Hug-Strahleninstitut in München schätzt die Gesamtzahl der dort gestorbenen Liquidatoren auf 50.000. Auch wird TEPCO vorgeworfen, Obdachlose und sogenannte Wegwerfarbeiter in AKWs einzusetzen. Leiharbeiter also, die eine Zeit lang dort arbeiten, verstrahlt und dann gefeuert werden. Radio Z aus Nürnberg sprach hierzu mit der Ärztin Dr. Dörte Siedentopf. Sie ist aktiv bei der IPPNW, dem Verein Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges. Frau Siedentopf war schon oft in der verstrahlten Region rund um Tschernobyl. Kann man die Arbeiter in einem dahinschmelzenden AKW überhaupt vor Strahlung schützen?
Man kann sicherlich sich gegen zwei Arten von Strahlung ein Stück weit schützen. Das ist die Alpha- und die Beta-Strahlung. Man kann sich nicht schützen gegen die Gamma-Strahlung. Die ist vergleichbar mit Röntgenapparaten. Das weiß jeder Zivilisierte, der schon mal im Krankenhaus war. Man braucht eine dicke Bleischürze. Das Blei ist sehr, sehr schwer. Und deswegen kann man diese Gammastrahlung überhaupt nicht vom Körper fernhalten. Ein bisschen kann man durch die Masken das Einatmen, das Inkorporieren von feinsten radioaktiven Partikeln, von radioaktiven Gasen verhindern. Aber das ist sicherlich total nicht möglich.
Nun heißt es, dass im Augenblick 400 Techniker von Fukushima vor Ort sind, dass sie auch dort auf dem Gelände schlafen und arbeiten und gar nicht mehr dort wegkommen. Ist die Gefahr da nicht insgesamt zu groß, dort so lange zu bleiben?
Ja, ich kann es überhaupt nicht verstehen. Ich kann das genauso wenig verstehen, dass die dort schlafen müssen auf diesem Bleischutz. Wenn wir gleichzeitig hören, wie hoch die Verstrahlung ist, also in Sievert wird das meist pro Stunde angegeben. Wenn man das hochrechnet, dann dürfen diese Leute da maximal eine Stunde sich aufhalten, um nicht verstrahlt zu werden. Unter Verstrahlung verstehen wir eben eine todbringende Krankheit. Man sagt, gesunde Menschen können bis zu 500 Millisievert aushalten, also dann kommt die nächste Größenordnung 1000 bis 5000, da sagt man schon, dass im Laufe der Zeit 50% von ihnen sterben werden. Und ab 10.000 Sievert oder Millisievert oder 10 Sievert werden sie bestimmt sterben.
Sie sind ja oft in der Gegend rund um Tschernobyl, in dem verstrahlten Gebiet dort. Und Sie haben auch dort die Krankheit und das Sterben der dort eingesetzten Liquidatoren verfolgt. Wie schätzen Sie jetzt die Lage in Fukushima ein?
Also man muss sagen, dass es ja etwa 800.000 Liquidatoren gab, die von Ende April, also 26.04. bis weit in den Herbst und Winter hinein dort am offenen Reaktor gearbeitet haben, immer wieder ergänzt wurden und sicherlich eine hohe Strahlendosis abbekommen haben. Von denen werden natürlich noch welche leben. Das wissen wir auch, die zu Gedenkfeiern jetzt zum 25. Jahrestag noch da sind. Das waren junge, gesunde Leute zwischen 20 und 25. Aber wir wissen genauso, dass sicherlich über die Hälfte von diesen vorzeitig gestorben ist. Also 400.000, 500.000. Die waren aber ja über die ganze Sowjetunion verteilt und keiner ist denen hat je genau die Zahlen weder der Verstrahlung, der sie ausgesetzt waren, noch den weiteren Schicksalsweg verfolgt.
Und wenn Sie jetzt basierend auf Ihrem Wissen zu Tschernobyl die Situation in Fukushima einschätzen, was würden Sie da sagen?
Ja, das ist unvergleichlich viel katastrophaler, wenn wir uns vorstellen, dass in dem Reaktor von Tschernobyl die Radioaktivität von 17 Hiroshima-Bomben, das ist etwa 70%, auf Belarus niedergingen und 2,5 Millionen Menschen direkt betroffen waren, dann muss man erstmal die Bevölkerung um Fukushima mit dem Faktor 20 multiplizieren. In Pripyat, dieser Stadt nahe bei Tschernobyl, lebten 40.000 Menschen und in den Dörfern ja sehr, sehr, sehr viel weniger, sehr dünn besiedelt, Weißrussland. Und dann muss man sagen, das Inventar, das radioaktive Inventar dieser vier Reaktoren plus Abklingbecken, wenn wir nur annehmen, es ist in jedem so viel drin wie in Tschernobyl, dann können Sie das noch mit dem Faktor 5 multiplizieren, dann haben Sie da schon 60, 70 Hiroshima-Bomben an Radioaktivität, die da schlummern und im Lauf der Zeit zum Teil natürlich ins Meer gehen. Das ist anders als bei Tschernobyl. Ja, wenn man den Radius sieht, da ging alles aufs Land. Aber auch das ist ja eine schreckliche Vorstellung, auch wenn das Meer natürlich die Radioaktivität verdünnt. Das Hinterland, und das scheint ja das Problem zu sein, eigentlich fordern ja auch die USA inzwischen 80 Kilometer Radius Evakuierung. Man sagt, sie hätten 20 Kilometer evakuiert. Das ist viel zu wenig und ich mag mir die Folgen überhaupt nicht ausmalen. Vor allen Dingen für die Kinder, die sehr, sehr viel strahlensensibler sind als wir Erwachsene. Für die Schwangeren, deren Kinder überhaupt nicht geschützt sind im Mutterleib. Und dass man die nicht sofort evakuiert hat, irgendwohin in den Süden. Ich kann es nicht verstehen, wo man so viel weiß über das, was nach Tschernobyl mit der niedrigeren Verstrahlung geschehen ist. Also nicht mit der akuten Strahlenkrankheit, über die ich vorhin sprach, sondern das Leben mit Tschernobyl. Und ich versuche immer zu erklären, dass diese Katastrophe ganz anders ist als andere Katastrophen, wo man nach dem Tsunami wieder Straßen und Häuser bauen kann oder nach verbrennten Wäldern wieder Bäume anpflanzen kann. Verstrahlung, Radioaktivität, Tschernobyl oder Fukushima wird mit dem Abstand vom Ereignis immer dramatischer. Ich sage, Tschernobyl wütet in den Genen, Fukushima wird in den Genen wüten. Und ich sehe eine ganz, ganz traurige Perspektive für diese große Zahl von Opfern in Fukushima.
Die italienische Bevölkerung hat den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen, damals 1986 in einer Volksabstimmung. Innerhalb von 4 Jahren wurden alle AKW stillgelegt. Allerdings setzen sich die Mitte-Rechts-Regierung seit 2005 nun wiederholt für die erneute Einführung der Atomenergie in Italien ein. Angesichts der Atomkatastrophe in Japan hat der Ministerrat allerdings für ein weiteres Jahr alle derartigen Pläne auf Eis gelegt. Für Juni nun steht ein Referendum an. Fukushima könnte Berlusconi und Co. nun einen Strich durch die Pro-Atom-Rechnung machen. Dazu hat Radio Dreieckland aus Freiburg mit Stefano Giaffani, dem Atomexperten der Umweltorganisation Legambiente, gesprochen und ihn zunächst nach der Reaktion der Regierung Berlusconi auf die Atomkatastrophe von Fukushima gefragt.
Il governo italiano dopo l'incidente di Fukushima ha varato una moratoria di un anno per la localizzazione delle centrali nucleari, sostanzialmente.
Nach dem Unfall von Fukushima hat die italienische Regierung ein Moratorium für den Bau der Atomkraftwerke beschlossen, wobei sie eigentlich das italienische Volk auf den Arm genommen hat. Das beschlossene Moratorium dient nur dazu, das Datum der Kommunalwahlen zu überstehen, die im Mai 2011 in mehreren italienischen Städten stattfinden werden, und vor allem das Datum des Referendums im Juni 2011 gegen die Atomkraft in Italien. Also hat die Regierung keineswegs das Gesetz aufgehoben, das die Rückkehr Italiens zur Atomkraft festlegt, sondern hat auf sehr schlaue Weise ein Moratorium von 11 Monaten beschlossen, mit dem Ziel, aus Regierungssicht unbeschadet die beiden Wahltermine im kommenden Mai und Juni zu überstehen. Wir wünschen uns natürlich, dass die Italiener sich nicht veräppeln lassen und beim Referendum gegen die Rückkehr der Atomkraft in Italien stimmen.
Di passare indenne, secondo il governo, le due scadenze elettorali di maggio e giugno prossimi. Noi ci auguriamo ovviamente che gli italiani non si faranno prendere in giro e che soprattutto al referendum di giugno voteranno contro il ritorno del nucleare in Italia.
Hier in Deutschland wurde im Bundesland Baden-Württemberg jetzt ja die Landesregierung abgewählt und nun ändert auch die Bundesregierung ihre Haltung zur Atomkraft. Könntest du dir etwas Ähnliches für Italien vorstellen?
Noi ci auguriamo fortemente che nel 2013, quando in Italia si tornerà a votare per le elezioni politiche e quindi si deciderà il governo nazionale.
Wir hoffen sehr, dass bei den Nationalwahlen 2013, bei denen über die Regierung entschieden wird, die Italiener die Regierung auch danach werden beurteilen können, dass diese sich für eine Rückkehr Italiens zur Atomkraft entschieden hat, die mit einem Gesetz von 2002 beschlossen wurde, und dass sie jetzt dieses schlaue Moratorium nach dem Unfall in Japan beschlossen hat. Wir wünschen uns ein Szenario, das dem in Deutschland ähnelt, denn dieses Land hat viele Dinge nötig, aber bestimmt nicht eine Rückkehr zur Atomkraft. Italien ist das erste der industrialisierten Länder gewesen, das die Atomkraft abgeschafft hat, und zwar mit einem Referendum 1987. Es wäre wirklich verrückt, gerade heute zurückzukehren, wo Deutschland aus der Atomkraft aussteigt und damit dem italienischen Beispiel folgt.
1987 sarebbe veramente folle tornarci oggi, quando la Germania fortunatamente ne sta uscendo seguendo il modello dell'Italia.
Gibt es schon Gesetze, die die Unterstützung alternativer Energie in Italien vorsehen?
Le leggi per la diffusione delle fonti rinnovabili sono ce ne sono diverse. La prima importante è stata varata nel 2005, che sosteneva economicamente la produzione di elettricità dal fotovoltaico. Nel 2007 è stata approvata una legge.
Es gibt verschiedene Gesetze zur Unterstützung erneuerbarer Energien. Das erste wichtige wurde 2005 beschlossen. Es betraf die finanzielle Förderung von alternativer Energiegewinnung durch Photovoltaik. 2006 startete ein Gesetz, das sogenannte Energiekonto, um die Kilowattstunden aller erneuerbarer Energien anzukurbeln, nach dem deutschen Modell des Energiekontos. Dank dieser beiden Gesetze haben sich die erneuerbaren Energiequellen bedeutend verbreitet. Leider nicht nach deutschem Modell, aber wir holen im Vergleich dazu auf. Leider muss man sagen, dass Italien vor einem Monat ein Gesetz über die Bedeutung der Richtlinie zu erneuerbaren Energien verabschiedet hat, das das Wachstum der erneuerbaren Energien zu stoppen droht. Denn es handelt sich im Grunde um ein Gesetz, das die Förderung erneuerbarer Energien beschneidet. Es sieht auch rückwirkende Kürzungen vor für die Anlagen, die bereits in den letzten Monaten in Betrieb genommen wurden. Und es droht insgesamt, die sauberen Energiequellen schwer zu benachteiligen, mit dem offensichtlichen Ziel, den erneuerbaren Quellen Gelder zu streichen, um sie der Atomwirtschaft zu geben. Also genau das Gegenteil von dem, was derzeit in der industrialisierten Welt gemacht wird, von Deutschland bis zu den Vereinigten Staaten unter Obama. Und ehrlich gesagt, für ein Land wie unseres mit seinen großen Potenzialen in allen erneuerbaren Energiequellen, nicht nur in der Solarenergie, wäre das eine große Niederlage.
Quello che si sta facendo nel mondo industrializzato, dalla Germania agli Stati Uniti di Obama, e insomma, francamente, insomma, per un paese come il nostro che ha grandi potenzialità sull'uso di tutte le fonti rinnovabili, non solo il solare, sarebbe veramente un clamoroso autogol.
Daraus folgen für mich zwei Fragen. Zunächst, braucht es eine andere Regierung, um die Energiepolitik zu verändern? Und umgekehrt, würde eine andere Regierung, zum Beispiel eine Mitte-Links-Regierung, wirklich einen Wechsel bedeuten?
Direi di sì, perché il governo di centrosinistra che negli ultimi anni ha approvato la legge.
Ich würde sagen, ja, denn es war die Mitte-Links-Regierung, die in den letzten Jahren die Gesetze zur Erhöhung der Förderung erneuerbarer Energien beschlossen hat. Und es war die Rechtsregierung, die zum Beispiel sowohl die Rückkehr zur Atomkraft als auch die Kürzung der Förderung für erneuerbare Energien beschlossen hat. Daher würde ein Regierungswechsel sicher helfen, die Verbesserung der Energiepolitik unseres Landes fortzusetzen, die in den letzten Jahren auch in Italien Realität geworden ist. Endlich können wir sagen, dass es nicht nur das Beispiel Deutschlands gibt, sondern dass auch in unserem Land eine Industrie erneuerbarer Energien am Entstehen ist. Zudem haben die Italiener eine großartige Gelegenheit, die Atomkraft ein für allemal zu stoppen, indem sie am 12. oder 13. Juni 2011 am Referendum teilnehmen und damit das Gesetz abschaffen, das die Rückkehr zur Atomenergie vorsieht. Es gibt nur ein Problem. Damit Referenden gültig sind, müssen sich in Italien mindestens die Hälfte der Wahlberechtigten daran beteiligen. Wir müssen also 25 Millionen Italiener davon überzeugen, wählen zu gehen. Und das ist ein erhebliches Hindernis, wenn man bedenkt, dass in den letzten 15 Jahren kein Referendum das Quorum erreicht hat.
Bisognerà convincere 25 milioni di italiani ad andare a votare e questo insomma è un ostacolo non poco, visto che negli ultimi 15 anni tutti i referendum non hanno raggiunto il quorum.
Von 1,8 Milliarden Gewinn hat die Deutsche Bahn stolz auf ihrer Bilanzpressekonferenz gesprochen. Das klingt doch prima. War die Bahn nicht mal ein Zuschussbetrieb? Ist sie immer noch, stellt man bei genauerem Hinsehen fest und könnte fast den Eindruck gewinnen, die hübschen Zahlen stünden im Zusammenhang mit gewissen Börsenplänen. Denn genauso wie eine Autobahn oder auch ein Fußweg kann auch eine Eisenbahn flächendeckend nur über öffentliche Gelder funktionieren, auch wenn Marktliberale uns da gern anderes erzählen. Mit anderen Worten, die Bahn AG kriegt direkt Steuergelder und auch noch erkleckliche Sümmchen von den anderen Bahnfirmen, die auf den Gleisen der Bahn AG fahren, die aber auch wiederum, wie hier bei uns im Südwesten, öffentlich finanzierte Bahngesellschaften sind. Winfried Wolf vom Bündnis Bahn für alle im Gespräch mit Radio Lora aus München. Sind die schwarzen Zahlen der Bahn nicht trotzdem ganz positiv zu sehen?
Das Tragische ist doch, dass die Gewinne, die in Netz und in Regio gemacht wurden, abgeführt werden an die Mutter. Und die Mutter sagt dann, wir haben 1,8 Milliarden Euro Gewinn gemacht im Jahr 2010. Und die Gelder eigentlich, sage ich jetzt mal, wenn sie schon Zuschüsse kriegen, im Bereich Regionalverkehr oder im Bereich Netz investiert werden müssten und nicht abgeführt werden dürften als Gewinne, wo die Mutter hinterher mit dem Geld auf Einkaufstour in Katar, in Abu Dhabi, in England, in Spanien, in Schweden gehen kann.
Damit sind wir beim nächsten Thema. Der Bahnchef Gruber hatte doch eigentlich angekündigt oder zumindest immer wieder mal durchblicken lassen, er werde die aggressive Einkaufspolitik seines Vorgängers nicht fortsetzen.
Ja, das hat mich auch gewundert, als ich diesen Bericht geschrieben habe, dass ich zuerst dachte, naja, hat er ja gesagt und er tritt ja eher mit Samtpfoten auf. Aber wenn man dann real anguckt, was die beginnend im Sommer 2009 in Polen, dann in Katar, dann in Abu Dhabi, dann in Dubai und dann vor allem, und dann in Schweden noch und dann vor allem aber in Großbritannien mit dem Kauf von Arriva für 2,7 Milliarden Euro aufgekauft haben, behaupten wir, dass der aggressive Kurs der Expansion im Ausland sich verschärft hat, so wie sich auch der Sparkurs im Inland auch eher nochmal zugenommen hat.
Herr Dr. Wolf, ich würde Sie bitten, mir an einer Stelle mal zu helfen, weil ich eines verstehe ich einfach nicht. Ich habe mir in der Schweiz angeguckt, ein öffentliches Bahnverkehrssystem, das bis in die kleinste Provinz hinein offensichtlich mit Gewinn arbeiten zu besseren Preisen als in Deutschland funktioniert. Warum kriegt die Bahn das nicht hin? Was machen die Schweizer besser als wir?
Ja, also ganz vorsichtig würde ich jetzt schon sagen, die Schweizer machen auch einen Verlust, wenn man die Zuschüsse auch so einrechnet, wie wir das gerade jetzt gemeinsam machen. Mhm. Man kann aber sagen, der Verlust ist pro Leistungseinheit, also pro geleistete Personenkilometer oder pro geleistete Tonnenkilometer, wesentlich niedriger, ungefähr ein Drittel von dem Verlust, den die Deutsche Bahn AG macht. Oder umgekehrt gesagt, die schweizerische Bundesbahnen kommen näher an den Kostendeckungsgrad ran, viel näher als die Deutsche Bahn AG. Jetzt Ihre Frage, warum ist es so? Also ganz grob hängt es daran, dass es ein einheitliches System ist in der Schweiz. Damit haben sie Synergieeffekte natürlich. Zum Beispiel hat die Schweiz 98% aller Strecken elektrifiziert. Ja, in Deutschland sind nur 50% der Strecken elektrifiziert. Sie müssen permanent zwei Traktionen, Diesel und Elektroantrieb vorhalten, was natürlich unwahrscheinliche Doppelungen von Wartungseinheiten und so weiter mit sich bringt. Abgesehen davon ist strombetriebener Zug wesentlich energetisch günstiger als ein dieselbetriebener Zug. So ein Beispiel. Sie haben aber vor allem in der Schweiz die Situation, dass auf einem Netz, sagen wir jetzt mal von 5000 Kilometer Länge, Sie ungefähr 50% mehr Leistung drauf haben, als auf einem gleichen Netz in Deutschland mit 5000 Kilometer Länge Leistung erbracht wird. Das führt dazu, dass die Fixkosten des Netzes für Unterhalt, für Weichen, für im Winter Weichenwärmung, für alles Mögliche, sich entsprechend reduzieren je Fahrkarte oder je Tonne, die befördert wird. Und dadurch haben sie die Situation, dass einfach diese Rentabilität in der Schweiz günstiger ist oder sie weit geringere Kostendeckungsprobleme haben als in der Deutschland. Sie haben mehr Leistung auf einer Einheit des Netzes, wesentlich mehr.
Und gleichzeitig einen besseren Service und mehr Akzeptanz, schon interessant.
Ja, ich sage immer ganz zugespitzt, eine luxuriöse Bahn kann billig sein. Oder umgekehrt, die Schrottbahn in Deutschland kommt uns sehr teuer zu stehen.
Wäre es nicht auch vor dem Hintergrund möglicher künftiger Börsengänge, aber vor allem einer Wettbewerbsgleichheit für verschiedene Anbieter sinnvoller, wenn man sagen würde, man nimmt das ganze Schienennetz, verstaatlicht es und sagt dann, darauf können verschiedene private Anbieter jeweils Angebote machen und man kann sich dann dafür entscheiden, welches man annimmt?
Nein, würde ich nicht sagen. Das haben sie in Großbritannien mit einem chaotischen Resultat. Das Netz ist seit 2001 komplett staatlich. Der Betrieb ist darauf von 23 verschiedenen Train Operating Units gemacht. Die Leute können teilweise auswählen, wobei in der Regel gibt es ja dann Gebietsmonopole. Also eine Strecke München-Passau werden sie nicht hinkriegen, dass sie jetzt irgendwie von drei Anbietern zur gleichen Zeit betrieben werden kann. Das ist dann meistens ein Monopol, was einer halt fährt. Mhm. Für, sagen wir, 5 Jahre oder 7 Jahre oder so. Das Problem ist doch, sie haben damit zunächst mal rein sachlich einen zunehmenden Flickenteppich in Bezug auf die Tarife, in Bezug auf die Standards, in Bezug auf den Fahrplan und so weiter. Die Züge werden nicht warten, wenn der Anbieter Veolia auf den Anbieter Arriva wartet, das weiß man nicht, oder er wartet vielleicht doch, vielleicht nicht und so weiter und so weiter. Sie haben zwar ein Problem, dass sie, also der Synergieeffekt, den ich gerade bei der Schweiz beschrieben habe, ist natürlich futsch. Sie haben keine Synergie, sie haben permanent neue Einheiten, die entsprechende Wartungsabteilungen bräuchten und so weiter. Ein ICE zum Beispiel ist unmöglich anzubieten, dass mehrere ICE-Anbieter auf dem Markt sind, weil die so gigantische Wartungseinheiten haben. In Deutschland nur 5 große Werkstätten. Wenn ein zweiter Anbieter, die SNCF, kommen würde, wer wartet das bitte? Wie soll das funktionieren? Sollen die neue Werkstätten bauen? Also bei den Kurierdiensten haben wir das ja. Das ist früher, die Post hat das gemacht. Heute haben wir an jeder Straße, kommen jeden Tag 5 Kurierdienste an und bieten an, Hermes liefert ab oder was auch immer, United Parcel Service liefert ab. Das ist doch eine Schucke. Also es ist kein Fortschritt, ne?
Auf der anderen Seite kann es ja eigentlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, wenn ein Großunternehmen, das an die Börse geht, dann die öffentliche Sicherheit seiner Bahnkunden letztlich auch nur noch als einen Kostenfaktor behandelt.
Nein, gut, wir sind ja gegen den Börsengang. Das heißt, das ist natürlich der falsche Weg und wenn die Deutsche Bahn AG in die Börse geht, gut, dann ist es so, dann kann zeitweilig mehrere konkurrierende private Unternehmen einen kleinen Fortschritt darstellen, aber insgesamt gesehen heißt es eine Zerstörung der Einheit der Schiene. Und das hatten wir ein halbes Jahrhundert lang ja gehabt. Ich meine, alle Bahnen waren weitgehend privat gewesen von 1835 bis 1873. Und das war eine Katastrophe. Und es waren nicht die Gewerkschaften, nicht linksradikale Elemente, sondern das Bürgertum sagt, um Gottes Willen, ist ja wahnsinnig, in Bayern 10 verschiedene konkurrierende Eisenbahnen und so weiter. Wir verstaatlichen das, wir machen eine einheitliche Landesbahn oder eine einheitliche Reichsbahn daraus und das war die Blütezeit der Bahn. Und jetzt wird das Rad der Wirtschaftsgeschichte zurück ins vorletzte Jahrhundert gedreht.
Was machen Regierungen, die ihrem Volk nicht mehr vertrauen? Bertolt Brecht schlug dazu vor, wäre es da nicht einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes? Die sächsische Landes-CDU scheint gar kein Vertrauen mehr in Vereine zu haben, die seit Jahren für ein demokratisches Zusammenleben in der Gesellschaft sich einsetzen. Schlimm genug, dass die sächsischen Vereine mit der Anti-Extremismus-Klausel in ein politisches Korsett gepresst wurden. Nun soll auch ihre Öffentlichkeitsarbeit quasi zensiert werden. Radio Korax aus Halle im Gespräch mit Miro Jenerjan. Er ist demokratiepolitischer Sprecher der Grünen Landtagsfraktion in Sachsen. Ab wann soll die neue Regelung gelten?
Die Forderung tritt mit Ausstellung des Fördermittelbescheides in Kraft. Also quasi ab sofort ist diese Forderung gültig. Und da muss man auch noch mal ein bisschen differenzieren. Es gibt eine Forderung oder einen Teil der Forderungen zur Öffentlichkeitsarbeit, die sind nicht neu. Also was Druckerzeugnisse betrifft, da gab es schon immer die Aufforderung, das mit dem Ministerium abzustimmen. Was aber eine neue Qualität ist, dass jetzt auch ganz normale Pressemitteilungen wörtlich abgesprochen werden sollen.
Welche Vereine betrifft denn das? Welche Förderprogramme?
Also derzeit betroffen sind das Kulturbüro Sachsen, das die mobile Beratungsarbeit gegen Rechtsextremismus durchführt, mhm, und die Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt. Das sind die zwei Vereine, die einerseits aus dem Bund Fördermittel bekommen, andererseits aus dem Freistaat Sachsen. Was mit dem anderen sächsischen Landesprogramm, dem sogenannten weltoffenen Sachsen, passiert, ist noch nicht klar, weil das Innenministerium bisher noch nicht in der Lage war, die Fördermittelbescheide auszustellen.
Bei diesen Landesprogrammen, die Gelder, ist das alles vom Land Geld oder sind das auch Bundesmittel?
Beim weltoffenen Sachsen sind es reine Landesmittel. Über die Gelder, über die wir jetzt gerade sprechen, aus dem Sozialministerium, ist es anteilig Bundesmittel, anteilig Landesmittel.
Wie verhält sich denn da die Bundespolitik zu solchen Forderungen?
Die haben sich bisher gar nicht geäußert zur Thematik. Ich weiß aber, dass die Forderung, die das Sozialministerium in Sachsen aufgemacht hat, definitiv nicht vom Bund vorgegeben wurde. Der Fördermittelbescheid des Bundes legt nur fest, dass die Länder in ihrem Fördermittelbescheid Festlegungen zur Öffentlichkeitsarbeit treffen sollen. Also da wird den Ländern letztendlich freie Hand gelassen, wie die Forderungen oder die Festlegungen konkret aussehen. Es wird ihm nur gesagt, dass solche Regelungen zu treffen sind.
Was heißt denn das jetzt für die betroffenen Vereine? Also alle Pressemitteilungen müssen dann abgesprochen werden. Wie verhält sich das in der Praxis? Das ist ja ein immenser Verwaltungsaufwand und zeitlicher Aufwand auch.
Also ich halte es für eine, wenn man es vorsichtig formuliert, realitätsferne Forderung, weil es bedeutet, dass die Vereine nicht mehr in der Lage sind, schnell auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren. Wenn ich eine Pressemitteilung schreibe, dann muss die ja auch schnell veröffentlicht werden. Und wenn ich das erst mit dem Ministerium absprechen muss, dann kann man davon ausgehen, dass da einiges an Zeit ins Land zieht. Wenn ich es bösartiger interpretiere, dann ist es natürlich auch ein prima Instrument für das Ministerium, zu verhindern, dass bestimmte Pressemitteilungen überhaupt in die Welt gesetzt werden. Also gerade bei der Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt war es ja in der Vergangenheit so, dass die eigene Statistiken veröffentlicht haben zum Ausmaß rechter Gewalt in Sachsen und die Zahlen lagen regelmäßig deutlich höher als die offiziellen Zahlen. Und da bleibt jetzt halt abzuwarten, ob das Sozialministerium dann Finger drauf haben möchte, um zu verhindern, dass solche Zahlen künftig breit gestreut werden.
Vielleicht nochmal so diese Rückfrage, warum verhält sich denn die sächsische Landesregierung so misstrauisch gegenüber den Vereinen?
Wenn man sich Veröffentlichungen oder Meinungsäußerungen insbesondere aus dem konservativen Teil der CDU anschaut, dann ist es oft so, dass alle zivilgesellschaftlichen Vereine, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren, sehr misstrauisch beäugt werden. Da ist dann oft der Unterton drin, wer sich gegen rechts engagiert, der muss ja links sein, mit dem Zungenschlag möglicherweise sogar linksextrem. Also da ist immer so ein sehr hoher Anfangsverdacht schon gegeben, der in der Realität nicht untersetzt werden kann.
Verstößt das nicht irgendwie gegen die Verfassung?
Natürlich, wenn ich es politisch interpretiere, ist es de facto eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Ob es auch verfassungsrechtlich relevant wird oder ist, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich einschätzen. Also das sind auch Fragen, an denen wir selbst momentan noch arbeiten und versuchen, juristische Fachkompetenz noch einzuholen.
Jo, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören und auch heute der Hinweis, wir sind vielfältig im Netz vertreten, von Indie Media bis Twitter. Alle Links hierzu und noch einiges mehr findet ihr auf freie-radios.net. Macht's gut. Tschüss.